Doch, und dann singen wir ein Lied. Hebräer 4, Vers 7, zum Thema der Predigt heute Morgen. Thema der Predigt ist, nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Auszüge aus Psalm 119, nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Und dazu lese ich jetzt Hebräer 4, Vers 7 bis 12. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, indem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So sollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Ja, vielen herzlichen Dank für das warme Willkommen, auch in eurer Mitte heute wieder zu sein. Ich bin auch sehr gespannt auf den Dienstag in 10 Tagen oder 9 Tagen sind es, glaube ich. Und ja, freue mich, wenn wir da gemeinsam vielleicht auch dann gehen dürfen, diesen Weg. Wir haben schon gehört, es soll um diese Ruhe gehen, wo wir zur Ruhe kommen in unserem Leben. Und ich merke immer wieder, das ist gar nicht so leicht in unserer schnelllebigen Zeit, solche Möglichkeiten zu finden, wo wir wirklich mal ausruhen können, wo wir zur Ruhe kommen von dem ganzen Stress, der uns umgibt, von dem man sich immer wieder ein bisschen auch abschotten muss, damit er uns nicht zu viel belegt. Wo finden wir solche Zeiten der Erholung, Zeiten des Zur-Ruhe-Kommens, Zeiten, wo man einfach auch mal durchatmen kann, wo man mal wieder über Dinge nachdenkt, was man schon lange nicht mehr gemacht hat und dann auch wieder neu belebt nach vorne schauen kann, die Ziele vielleicht mal wieder neu reflektieren kann. Der Psalmschreiber von Psalm 119, er hat mich dazu mal wieder motiviert, mehr über dieses Thema nachzudenken. Ich fand es unheimlich faszinierend, wie dieser Mann erfüllt war, wie er begeistert war von seinem Herrn. Das ist ein Jubellied, die ganzen 176 Verse hindurch über Gottes Größe, über seine Gebote und die Wahrheiten, die da drin stecken. Man spürt auch seine Liebe, seine große Leidenschaft, die er hat für seinen Herrn. Von diesem Psalmschreiber möchte ich und ihr sicher auch das wieder ganz neu lernen, was auch das Thema sein soll. Nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Wir wollen uns dazu nicht den ganzen Psalm anschauen, das wäre ein bisschen ein größeres Abenteuer. Wir wollen uns nur einige Verse rausnehmen aus diesem wunderschönen Psalm und uns einfach wieder daran erinnern, welch belebende, welch erquickliche Kraft aus Gottes Wort in unser Leben immer wieder neu dringen möchte. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, Gottes Wort gibt der Seele Trost. Und wir lesen dazu aus diesem Psalm die Verse 41 bis 56. Verse 41 bis 56. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort. damit ich dem antworten kann, der mich schmäht. Denn ich verlasse mich auf dein Wort. Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Also in dem ganzen Vers, den wir hier lesen, in diesen Versen, ist es ganz spannend, wie immer wieder Gottes Wort in den Mittelpunkt gestellt wird. Und der Schreiber, er verwendet mehrere Begriffe für Gottes Wort. Manchmal sagt er Befehle, manchmal Satzungen, manchmal Bestimmungen. Er nennt es verschieden, aber er meint immer wieder die Worte Gottes, die ewigen Worte Gottes. Und es ist gut, wenn wir darauf mal achten, welches Gewicht er auch dem Wort Gottes gibt. Vers 44 lesen wir weiter. Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe. Unglaublich, diese Leidenschaft für Gottes Gebote. Und ich will über deine Anweisungen nachsinnen. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Die Frechen haben mich arg verspottet, dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine Anweisungen aber sind meine Lieder geworden. In dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne, bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Vielleicht habt ihr das gemerkt beim Lesen. Für den Psalmisten war Gottes Wort das Allergrößte, das Allerschönste, das Allerwertvollste, was er sich vorstellen konnte. Davon wollte er und will er sein ganzes Leben bestimmen lassen. Und gerade auch in Krisenzeiten wusste dieser Mann, wo er wahren Trost, wahre Hilfe finden kann. Vers 50 haben wir gelesen, das ist mein Trost in meinem Elend. Was denn? Dass dein Wort mich belebt. Und er schreibt dann auch, was ihm Mühe macht, was ihn so kränkt und Schwierigkeiten macht. Die Übermütigen, könnt ihr auch sagen, die Stolzen, die Frechen, die haben mich arg verspottet, sagt er dort. Aber dennoch bin ich nicht von deinem Gesetz abgewichen. Denn, er schreibt weiter, Vers 52, wenn ich an deine Ordnungen denke, dann werde ich getröstet. Also der Psalmist, er scheint hier durchaus schwierige Zeiten auch durchgemacht zu haben. Das lesen wir auch über den ganzen Psalm verteilt. Insbesondere die Übermütigen, die Hochmütigen und Stolzen, die haben ihm immer wieder das Leben schwer gemacht. Zum Beispiel in Vers 69 lesen wir auch nochmal davon, wie sie ihm zusetzen. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet, ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Das ist auch interessant, immer diese Gegenüberstellung. Auf der einen Seite das Problem, was ihm Mühe macht, was ihm Sorge macht, und dann stellt er immer das gegenüber, ich aber. Es kommt ganz oft in diesem Psalm, wie er trotz Mühsal, trotz Nöten, trotz Schwierigkeiten, die er hat, immer wieder weiß, wo er hingehen muss, wo er mit seiner Not gut aufgehoben ist. Auch in Vers 78 klagt er da weiter über diese Lügen, die sie über ihn erdichtet haben. In Vers 85 auch diese Gruben, die sie ihm sogar gegraben haben, wo sie ihn zu Fall bringen wollen, wo sie ihm richtig Schwierigkeiten machen. Wir lesen das auch in 121, 122 noch, wo er es als Gebet formuliert, dass Gott für ihn eintreten soll als Bürger. Herr, kämpf du für meine Sache. Du siehst meine Situation, du siehst das Unrecht, das mir passiert. Kämpf du bitte in dieser Lage für mich. Also der Psalmschreiber hatte durchaus auch Kämpfe, Schwierigkeiten durchzustehen, wie wir sie ja auch immer wieder kennen. Aber er wusste, wohin er damit zu gehen hat. Er wusste, wenn ich mich an Gottes Gebote halte, dann bin ich da gut aufgehoben. Das ist das, was mich so fasziniert hier an diesem Psalmschreiber. Auch wie er mit diesen Anfeindungen umgeht. Wir könnten ja jetzt denken, er versucht irgendwie Racheakte sich zu überlegen, macht sich einen Plan, wie er ihnen auch mal irgendein Bein stellen könnte, ihnen auch mal wehtun könnte für all das, was sie ihm angetan haben. Aber davon lesen wir nichts. Wir lesen in keiner Weise irgendwelche Dinge, die er ihnen wieder zurückbezahlen möchte, sondern er antwortet auf jeden dieser Angriffe, und wir finden hier noch mehrere in diesem Psalm, auf jeden Angriff antwortet er mit Gebet, mit Hinwendung an seinen großen Gott. Und damit, dass er sich noch fester an diesen Herrn klammert mit all seiner Not. Und das finde ich ein großes Vorbild, wie er in dieser Not, in diesen vielen verschiedenen schwierigen Situationen sich eben nicht einschüchtern lässt, sich nicht unterkriegen lässt, trotz aller Ungerechtigkeit, die ihm hier widerfährt. Bei ihm haben die Gottlosen keinen Erfolg. Ja, sie können toben, sie können machen, wie sie wollen. Sie können diesen Mann nicht lahmlegen. Und das Geheimnis, wir haben es in Vers 50 bereits gelesen. Das ist mein Trost. Was ist dein Trost? Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Das war seine Stütze, das war sein Halt. Gottes Wort hat ihn da hindurch getragen. Und eine Neubelebung in solchen Krisensituationen, ihr wisst es selber, das ist immer wieder was sehr, sehr Wertvolles, was Wichtiges, mitten in diesem Elend zu wissen, wo kann ich hingehen. Und dieser Mann, er wusste es. Er hatte es nicht vergessen, wo der wahre Trost zu finden ist. Allein im Anschauen seines Herrn, allein im Halten dieser Gebote, die dieser wunderbare Gott gegeben hat. Er wusste, nichts auf dieser Welt kann mich so neu beleben, so neu ausrüsten, wie in seine Nähe zu kommen. Und ich glaube, das dürfen auch wir uns immer wieder neu hinter die Ohren schreiben, wenn uns das nächste Mal Schwierigkeiten Mühe machen, wenn Dinge uns ängstigen wollen, Situationen da sind, die uns irgendwo in die Enge treiben wollen, und sie werden wieder kommen, früher oder später, dann wird die Frage sein, wo suchen wir unseren Trost? Wovon erwarten wir Hilfe in unseren Nöten, in den Schwierigkeiten des Lebens? Wenn die Wellen der Lebensstürme immer wieder höher und höher steigen und wir irgendwo fast unterzugehen drohen, wo suchen wir Zuflucht für unsere Seele? Von wem, von was erwarten wir ganz konkret Hilfe in unseren ausweglosen Lagen? Ein Zitat aus dem Englischen bringt es gut auf den Punkt, welche zwei Quellen des Trostes wir Menschen in den meisten Fällen aufsuchen. Es heißt dort so schön: When you have a problem, you go to the phone or to the throne. Das heißt, übersetzt in Schwierigkeiten, greifen wir entweder zum Telefonhörer und weinen uns bei Freunden aus, oder wir gehen direkt zum Thron Gottes, um mit unserem Herrn zu sprechen. Und es geht hier gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen oder zu bewerten, einfach zu zeigen, das sind oftmals die Wege, die wir in Schwierigkeiten gehen. Mein Anliegen ist hier vielmehr zu ermutigen, immer wieder neu zu überlegen, wenn wieder Schwierigkeiten auftauchen, wo suchen wir unseren Trost? Wovon erwarten wir Ermutigung? Auch was erwarten wir von Menschen, von Freunden, von Bekannten? Haben wir auch da klare, realistische Vorstellungen? Inwieweit können sie uns wirklich helfen? Ich möchte hier nur kurz an die Geschichte von Hiob erinnern. Seine drei Freunde waren zumindest in ihren Worten keine große Hilfe für den Hiob. Sie haben wohl 7 Tage sich erstmal in aller Ruhe zu ihm gesetzt. Das muss man ihnen sicher zugute halten. Aber sobald sich die Lippen bewegt haben, kam wenig Hilfreiches raus. Denn sie haben immer wieder Hiobs Blick mit ihrem vielen Gerede nur noch mehr auf die Probleme gelenkt. Anstatt ihm wirklich echte Hilfe, echten Trost zu geben, haben sie sich immer auf Nebengleisen bewegt und sie haben sich ständig die Schuldfrage bewegt und gesagt, Hiob, überleg mal, irgendwo muss das Problem doch herkommen. Irgendwo musst du gesündigt haben. Denk noch mal an der Stelle drüber nach oder vielleicht könnte es dort sein. Sie haben es immer auf Sünde in seinem Leben bezogen, dass er in so tiefem Leid jetzt momentan zu sitzen hatte. Bei dir, da muss die Sünde sein, da muss das Problem sein. Das war ihre Hauptaussage, mit der sie auf Hiob eingeredet haben. Und es war natürlich nicht unbedingt der Trost, den man sich vorstellt in so einer Lage. Ist ja für uns alle wahrscheinlich völlig unvorstellbar, welches Leid er auch durchmachen musste. Und wir erfahren ja auch im weiteren Verlauf des Buches, was die wirkliche Ursache für seine Lage war. Es lag eben nicht in einer speziellen Sünde von Hiob, wobei auch er nicht sündenfrei war, sondern die Sache war vielmehr, Gott in seiner Weisheit hatte diese Versuchungen des Teufels zugelassen. Und er hat sie gleichzeitig als Erziehungsmaßnahme für den Hiob genutzt. Warum? Gott wollte ihn noch näher an sein Herz bringen, noch mehr seine Größe ihm zeigen. Und die drei Freunde hatten, glaube ich, genau dieses größere Ziel Gottes nicht erkannt, nicht gesehen. Und deshalb haben sie sich immer wieder mit ihren Schuldzuweisungen im Kreis gedreht, sodass Hiob irgendwann zu ihnen sagen musste in Kapitel 16, ihr seid echt leidige Tröster. Es ist furchtbar mit euch. Pfuschärzte nennt er sie dort sogar, Lügenschmiede. Also ja, man kann sich vorstellen, wie es ihm da ging. Manchmal sagt er, es wäre besser, ihr würdet schweigen. Den Mund halten, so wie die ersten 7 Tage. Das würde mir eigentlich viel mehr helfen. Auf solche Freunde kann man natürlich getrost in dieser Lage verzichten. Aber da gab es noch einen anderen Freund, einen vierten Freund, den Elihu. Der war eigentlich jünger an Jahren, aber an Weisheit schon ein bisschen fortgeschrittener. Und er hat die Sache wesentlich besser angepackt. Er hatte einen größeren Horizont. Er hatte versucht, die Dinge aus Gottes Perspektive zu betrachten. Und er konnte somit den Blick von Hiob auch wieder weg von den Problemen hin zu diesem großen Gott lenken. Wie hat er das gemacht? Er hat ihm einfach das Heilshandeln Gottes wieder ganz neu vor Augen gestellt. Er hat ihm Gottes Größe, Gottes Souveränität gezeigt, auch in der Schöpfung Dinge klar gemacht, was Gott tut, dass ihm auch nichts entgeht, dass Gott seinen Plan wunderbar ausführt. Er hat ihm gezeigt, Gott hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht abgeschrieben und fallen gelassen. Und er hat ihm auch immer wieder Gottes Gerechtigkeit deutlich gemacht, gezeigt, dass Gott fehlerlos ist, tadellos. Was er tut, das ist gut. Und weil er ein guter Seelsorger war, hat er auch immer wieder Gottes Mitgefühl, Gottes Barmherzigkeit nicht außer Acht gelassen. Er hat ihm erklärt, wie Gott auch durch Leiden die Gläubigen führt. Leiden sind nicht immer gleich Strafe Gottes, wie es fälschlicherweise oft gelehrt wird, sondern sie möchten uns näher an das Herz Gottes bringen. Und nicht zuletzt ermutigt der Hiob wieder dazu, lenke deinen Blick nach oben. Schau diesen Herrn an. Selbst wenn es für Hiob ja gar nicht mehr ausgesehen hat, dass Gott irgendwo dabei ist, er war schon ziemlich am Ende. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 35 den Vers, wo Elihu zu ihm sagt, auch wenn du sagst, Hiob, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm, vor Gott. Und dann sagt er diesen schönen Satz, warte du nur auf ihn. Warte du nur auf ihn. Das sagt sich so leicht. Aber das ist wohl eine der schwierigsten Lektionen in unserem Leben. Geduldig auf Gottes Eingreifen zu warten. Wenn man noch gar nicht sieht, wie es am Ende des Tunnels weitergehen soll, stillzuhalten, weiterzugehen, nicht aufzugeben, bis Gott eingreift. Gerade dann weitere Schritte zu gehen, auch wenn rein menschlich alles gegen uns spricht und die Hoffnung immer mehr schwindet. Ich möchte nicht meine Situation jetzt mit Hiob vergleichen, aber für uns auch als Familie war es in den letzten Wochen und Monaten auch sehr, sehr spannend. Wie wird Gott weiterführen? Was sind die nächsten Wege? Wo möchte er uns gebrauchen? Auch das war mit viel Geduldsproben verbunden. Was ist Gottes Weg für uns? Wie möchte er uns führen? Und in solchen Momenten, wo uns oft die Geduld schon längst verloren gegangen ist, da brauchen wir besonders die Gnade von Gott, damit wir nicht übersehen, was auch der Elihu ihm dann immer wieder versucht zu sagen, ihn zu ermutigen und sagt, Gott wird eingreifen. Halt dich daran fest. Gib bitte nicht auf. Der Elihu wusste ja auch nicht, wann Gott eingreifen würde, aber er war völlig überzeugt davon, dass Gott sich um ihn kümmern würde, um sein Leid und um sein Leben. Und sein Trost lautete, Gott lässt dich nicht fallen, vergiss es nicht. Und er rät ihm auch an einer Stelle, verlass dich ganz und gar auf deinen Herrn und nicht länger auf deinen Verstand und deine eigene Weisheit. Mit diesem Problem hatte Hiob durchaus zu kämpfen, dass er sich auch zu viel auf sich selber, auf seine eigene Weisheit verlassen wollte. Und es ist ja nichts Neues, wir kennen das ja auch. Wie oft verlassen wir uns auf unsere menschlichen Vorstellungen, auf unsere Gedanken, auf das, was machbar ist für uns. Und Gott kann noch ein bisschen mehr. Nein, er kann nicht nur ein bisschen mehr. Er kann alles. Er kann viel mehr. Er ist der Herr, er ist der Schöpfer von Himmel und der Erde. Das war auch die Botschaft, die den Hiob ermutigen sollte, die auch uns immer wieder ermutigen darf. Gott kommt mit uns ans Ziel. Mit dir, mit mir, auf der Reise durch dieses Leben. Auch wenn wir das Licht am Ende des Tunnels momentan vielleicht noch nicht sehen können. Gott weiß schon den Ausweg. Er kennt die Lösung. Und er lässt dich nicht fallen. Und genau deshalb müssen wir in solchen Situationen immer wieder dieselben Worte hören. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Das ist der Trost, den wir brauchen in solchen Stunden. Und wohl dem, der solche Freunde wie einen Elihu hat. Freunde, die so gute Ratschläge geben. Freunde, die ihn wieder zurückführen zum großen Herrn. Freunde, die unseren Blick wegwenden von der Dunkelheit, vom Problem, hin zu dem, der wirklich helfen kann. Wer solche Freunde wie Elihu hat, der ist glücklich zu schätzen. Denn wahre Freunde führen uns immer zum Thron Gottes. Also ob wir nun direkt zu unserem Herrn gehen, wie wir vorher gesagt haben, in unserer Not, oder ob wir von guten Freunden dorthin geführt werden, ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass wir am Ende dort ankommen. Dass wir da ankommen, wo unsere Seele wirklich zur Ruhe kommen kann am Herzen Gottes. Und es ist so wohltuend, was auch Jesus in Matthäus 11, Vers 28 uns sagt. Wir haben es vorher schon gehört in der Einleitung von Roland. Diese wunderschöne Einladung des Herrn Jesus, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was für eine tolle Einladung. Er wirft uns nicht hinaus. Er sagt nicht, ich habe keine Zeit, ich habe Besseres zu tun, dein Problem ist mir zu groß. Nein, er sagt, ich nehme mich deiner an. Ich will euch erquicken. Komm mit mir zu deiner Last. Lass dein eigenes Sorgen und Mühen doch endlich sein. Sieh es doch endlich ein, dass deine Kraft viel zu klein ist, um die Dinge des Lebens wirklich bewältigen zu können. Du schaffst es nicht alleine, sagt Jesus an dieser Stelle. Und deshalb müssen wir immer wieder dahin zurückkommen, ihn anschauen, seine Kraft erkennen, verstehen, was er tun kann. Das gibt unserer Seele diesen Frieden, nach dem wir uns ja alle sehnen, diesen Frieden, den wir alle brauchen und den nur er uns geben kann. Der große Prediger Spurgeon hatte mal dazu gesagt, was Jesus ist, gibt unserer Seele Ruhe, nicht was wir tun. Was Jesus ist, das gibt unserer Seele Ruhe, nicht was wir tun. Und hier liegt, glaube ich, oft unser Hauptproblem. Wir versuchen zu viel aus eigener Kraft. Wir verlassen uns auch zu sehr auf unsere Eigenschaften, auf unser Wissen, auf unsere Intelligenz, auf unsere Kräfte, auf unsere Ideen, die ja so genial sind, auf unsere Überlegungen. Die dürfen wir natürlich haben, aber uns nicht endgültig darauf verlassen. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns auch dazu gemeinsam immer wieder neu dazu anspornen, dass wir lernen, wegzuschauen von unseren Möglichkeiten und hinschauen auf den, der unser ganzes Leben in seiner Hand hält. Er allein vermag es immer wieder, unsere aufgewühlten Seelen wirklich zur Ruhe zu bringen, so wie wir es vorher auch in dem Lied so schön gesungen haben, wie es Dietrich Bonhoeffer formuliert hatte, ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen, dass es damals schon so war. Und heute erst recht, diese aufgescheuchten Seelen, die ja nur noch hin und her scheuchen vom einen Platz zum anderen, gib uns das Heil, zu dem du uns berufen hast. Damit kommen wir noch zu einem zweiten Punkt heute Morgen. Gottes Wort, es tröstet nicht nur unsere Seele, sondern es belebt, es erfrischt auch immer wieder neu und gibt uns die Kraft, nach vorne zu gehen. Über diese belebende Wirkung schreibt der Psalmist vom Psalm 119 auch an verschiedenen Stellen. Und da wollen wir uns jetzt auch mal noch ein paar Stellen anschauen, weil er auch das genauso erlebt hat und so schön formuliert. Zum Beispiel Vers 25 schreibt er es auch so bildlich formuliert, wie es seiner Seele gerade geht. Da heißt es, meine Seele klebt am Staub. Wow. Meine Seele klebt am Staub. Und dann wieder dieses Aber, diese andere Seite. Belebe mich nach deinem Wort. Vers 28 geht es ihm auch nicht viel besser. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Auch in Vers 40, und es sind immer wieder solche Gebete, die er hier an Gott richtet. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Auch in Vers 81 finden wir nochmal diesen Hilfeschrei zu Gott und seiner Hilfe. Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe, ich aber hoffe auf dein Wort. Und wir finden noch einige weitere Verse, wo immer wieder dieser Wunsch zum Ausdruck kommt: Belebe mich, richte mich auf, gib mir neue Kraft, stärke mich durch dein Wort. Hier spricht einer, der weiß, wo wahre Neubelebung wirklich zu finden ist. Und es ist ein wirklich wahnsinnig ermutigender Psalm, wenn wir immer wieder auch nur ein paar Verse lesen, dann werden wir wieder neu fasziniert und bewegt, wie sehr er Gott und sein Wort liebte. Für ihn hat auch beides zusammengehört. Die Liebe zu Gott war für ihn nicht zu trennen von der Liebe zu seinen Geboten. Das war für ihn eine Einheit. Untrennbar hatte das zusammengehört. Ich habe auch mal den schönen Praxistipp gehört. Der Psalm ist eben so lang mit seinen 176 Versen. Man könnte jeden Tag einen Vers lesen und liest ihn dann zweimal im Jahr durch, und schon ein Vers genügt oftmals, um wieder neu ausgerichtet zu werden auf diesen großen, lebendigen Herrn. Gerade zu diesem Vers 25 fand ich noch die Auslegung von Spurgeon so schön, der diese Bildersprache hier nochmal aufgreift und vertieft. Das wollte ich euch hier nicht vorenthalten. Er schreibt hier so schön: Von den schweren Trübsalstunden, wenn die Sonne in unserem Inneren erloschen scheint und nur eine trübe, rote Scheibe am Himmel sichtbar ist. Das Feuer der ersten Liebe ist niedergebrannt. Irdische Sorgen und Sünden haben sich wie ein Bleigewicht an die Schwingen der Seele gehängt. Wir möchten Lob preisen und können kaum beten. Wir möchten beten und können kaum seufzen. Unser Schatz ist im Himmel, aber unsere Seele liegt im Staub der Erde und klebt daran. Wenigstens klebt hier auf allen Seiten der irdische Staub an, und das zieht die Seele herab, sodass das Auge statt des klaren Himmels nur noch trübe Wolken sieht, die Zunge nur schmerzliche Klagen hervorbringt. Ja, so vollständig vermag uns die Erde in ihre Fesseln zu schlagen, dass uns selbst Himmel und Ewigkeit in Frage stehen. Ach, wird das nicht endlich einmal ein Ende haben? Wird es nicht endlich einmal anders werden? Und dann schreibt er so schön: Wohl dir, wenn deine Leiden dich lehren, zu Gott zu schreien. Erquicke, belebe mich, o Herr, nach deinem Wort. Ja, das ist der beste Trost für den, der erfahren hat, was das heißt, tief hinab in Gram und Leid getaucht zu sein. Das ist die einzige Hoffnung für ein Herz, das in seinem Inneren der Verzweiflung nahe ist. Über dem erstickten Staube weht wieder frische, reine Lebensluft, die uns von allen Seiten her zuströmt und selbst in unser dunkelstes Gefängnis der Seele eindringt. Da ist eine lebendige Quelle, an der sich die ermattete Seele erquicken kann. Und der Zugang zu dieser Quelle steht jedem offen, trotz aller Staubwolken, die dieses Tal der Schatten verdüstern. Da ist eine Lebenskraft, die unserem inneren Tode so vollständig ein Ende machen kann, dass wir wieder vor dem Herrn im Lande der Lebendigen wandeln und dass unser Mund anstatt von Wehklagen von Lobgesängen erklingt. Lebt er denn nicht noch, der Fürst des Lebens, um uns wieder und wieder und wieder zu sagen: Ich lebe und ihr sollt auch leben? Und der Geist Gottes, der da bläst, wo er will und kann, wird er nicht auch zu seiner Zeit mit seinem lebendigen Odem von unseren Flügeln den Staub abblasen, der ihnen anklebt? Unglaublich mächtig diese Sprache, wie er hier dieses Bild verwendet, um unsere Situationen zu beschreiben und um dann zu zeigen, wie Gott doch über allem steht, wie er diesen Staub einfach wegpusten kann, der uns anklebt, der die Seele nach unten ziehen möchte. Und er beschreibt auch so ehrlich diesen Kampf des Lebens, den wir alle kennen, der immer wieder da ist von der ermatteten Seele. Und seine Hauptbotschaft ist unverkennbar: Wohl dir, wenn deine Leiden dich lehren, zu Gott zu schreien, wohl dir. Erquicke mich, belebe mich nach deinem Wort. Denn Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt nicht im Staub da unten sitzen bleiben, sondern euch aufrichten zu dem, der den Staub wieder wegmachen kann. Jesus allein vermag uns da immer wieder neu diese Hoffnung, diese Lebenskraft zu geben, die in der Stunde der Verzagtheit so oft verloren gegangen ist, die uns dann fehlt. Und wie schön ist es, wenn wir dann mit dem Psalmschreiber beten können, wie er in Vers 114 und 116 dann sagt, ich lese nach einer modernen Übersetzung, Hoffnung für alle, da heißt es das Schöne, 114, bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Und Vers 116, Herr, gib mir festen Halt, wie du es versprochen hast, dann lebe ich wieder auf. Dann werde ich eben nicht zu Schanden, wie es andere übersetzen. Bei diesem Gott, da fühlte er sich geborgen. Hier war er zu Hause. Hier hatte er alles, was seine Seele brauchte. Diese Hoffnung, diesen Schutz, diese Stütze, diese Kraftquelle, alles war hier vereint. Und das ist auch das, was wir immer wieder uns daran erinnern dürfen. Gott allein ist es, der uns in solchen schweren Situationen wieder aufhelfen kann, der uns Kraft gibt, nach vorne zu gehen, der unseren Gang wieder stabil macht und der uns neu an die Hand nimmt, wenn wir zu Boden gefallen sind und nicht mehr weiter wissen. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Perspektive möchte uns immer wieder neu aus dem Sumpf der Hoffnungslosigkeit herausnehmen und auf neuen, festen Grund stellen. Christus in uns, er schenkt uns auch diesen Raum, von dem schon der Psalmschreiber damals geschrieben hat, nämlich in Vers 45 hatten wir es vorher gelesen, ich werde weiten Raum zum Leben haben. Warum? Immer wieder hängt es an der gleichen Sache, weil er sich so auf Gottes Wort verlässt. Denn ich suche deine Befehle. Das war seine Stütze. Das war sein Halt, verankert zutiefst im Wort Gottes. Dieser weite Raum, der deutet für mich auch ein bisschen auf so eine ganz besondere innere Freiheit hin, zu der Gott uns alle führen möchte. Eine innere Freiheit, die sich eben nicht durch die vielen Sorgen, Ängste und Nöte wieder einzwängen lässt in den Kerker der Hilflosigkeit, sondern hier wird von einer Freiheit gesprochen, die die Ketten der Verzagtheit so richtig sprengt, uns neue Lebensqualität einhaucht, uns Freiheit schenken möchte zu einem wahren, erfüllten Leben mit Jesus. Und solche innere Freiheit, solch einen weiten Raum, wie er hier schreibt, den finden wir eben nur in der Nähe unseres Herrn. Ja, ich hoffe, wir haben das heute Morgen wieder neu gesehen. Für den Psalmschreiber war die Beschäftigung mit Gott und seinem Wort das Allergrößte, das Allerschönste, das Allerwertvollste. Es war für ihn Balsam für die Seele. Augustinus sagt es mal so treffend, meine Seele ist unruhig in mir, bis sie zur Ruhe kommt in dir. Zu diesem zur Ruhe kommen wollen uns ja genau die Worte Gottes, die Gebote Gottes führen. Das wird hier beim Lesen auch dieses Psalms ganz besonders deutlich. Gott zu lieben, ihn zu lieben, gehört untrennbar zusammen. Und auch wenn die Gebote Gottes nicht die Kraft haben, so weisen sie doch auf den hin, der die Kraft ist, der die Kraftquelle in Person sein möchte. Sie deuten auf den hin, der stärker ist als die Notsituation. Das ist ja das, was uns in solchen Zeiten oft fehlt, verloren gegangen ist, dieser Blick. Die Gebote Gottes wollen uns dann wieder neu ermutigen, zu dem zu gehen, der wirklich helfen kann, der trösten kann wie kein anderer, der neu belebt, wie es nur Gottes Geist schaffen kann. Und ich hoffe, dass wir unsere aufgescheuchten Seelen auch immer wieder ganz neu dem anvertrauen wollen, der sie wirklich zur Ruhe bringen kann. Am besten können wir uns vielleicht immer wieder an diesen Vers aus Psalm 42, Vers 12 erinnern, und damit möchte ich schließen. Also wenn unsere Seele mal wieder betrübt werden will, und es wird wieder kommen, dass wir dann zu ihr sagen, was der Psalmschreiber dort auch gelernt hatte: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Amen. Wir neigen uns noch zum Gebet. Herr Jesus, das ist so bewegend, so ermutigend, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns müde macht, was uns lahmlegen möchte, was uns ja auch aus der Bahn werfen will in unserem Leben, was uns erschöpft. All das dürfen wir vor dich bringen. Und ich bete, Herr Jesus, dass du uns hilfst, wenn wir diesen Blick mal wieder verlieren, auf dich zu sehen, dass uns dein Wort dazu anleitet oder dass gute Freunde uns dahin bringen, wieder neu zu dir aufzuschauen, nicht aufzugeben, nicht locker zu lassen, zu dir zu schreien, mit all unserer Not, mit all unserem Ballast, mit all dem, was uns bewegt. Danke, dass wir bei dir gut aufgehoben sind, dass wir wissen dürfen, du wirfst uns nicht hinaus. Nein, du lädst uns ein, mit unseren Sorgen, mit allem zu dir zu kommen. Danke dafür. Danke, dass deine Tür jederzeit offen steht. Lass uns das nicht vergessen, auch in der neuen Woche, in den nächsten Wochen, Herr Jesus, dass wir mit all dem, was uns bewegt und was uns umwerfen will, direkt zu dir kommen und uns von dir helfen lassen. Danke, dass bei dir die Quelle ist, um unsere Seele wirklich zur Ruhe zu bringen. Amen.